Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich bin immer noch Rainer Staska und heute sind an meiner Seite meine Schülerinnen Emily, Hanna und Sissy und die übernehmen jetzt.
Auch bei uns hat die Pandemie vieles verändert, sodass wir von unseren ursprünglichen Ideen, euch verschiedene Krankheitsbilder aus ärztlicher und schulischer Sicht darzustellen, etwas abweichen müssen.
Wir haben ja schließlich ein Stimmgeberprojekt, bei dem Schülerinnen Texte, die von Betroffenen geschrieben wurden, vorstellen. Das wollen wir heute auch hier tun, um euch einen Einblick in die Gedankenwelt der Jugendlichen zu geben, die sich in einer psychischen Krise befinden. Beginnen wollen wir heute mit dem Thema Depression, das aller Voraussicht nach uns auch nach der Corona-Pandemie verstärkt beschäftigt wird.
Wir haben uns einige beeindruckende Texte ausgesucht, die zu diesem Krankheitsbild in unserer Schülerzeitung Hoppla erschienen sind. Herr Staska wird danach etwas über den Umgang mit Depressionen im schulischen Bereich erzählen und zum Schluss gibt es einen Beitrag einer Schülerin, die das Thema Depression im aktuellen Kontext der Corona-Situation anschaulich und authentisch schildert.
Wir wünschen euch ein gutes Hörerlebnis und hoffen auf eure Empathie und möchten natürlich wieder immer noch gängige Vorurteile abbauen.
Depression? Einfach einmal in die frische Luft gehen, dann wird das wieder. Habt ihr schon mal sowas gehört? Sätze wie, man solle sich doch nur etwas anstrengen oder in die frische Luft spazieren gehen oder ähnliches? Bestimmt, denn wir alle haben irgendwelche Vorurteile oder nett gemeinte Ratschläge zu hören bekommen.
Es ist schwer für Außenstehende zu verstehen, was in einem vorgeht, wenn man es selbst nicht so ganz genau weiß. Und dann soll man auch noch die passenden Worte dazu finden. Oh Mann, das ist echt nicht leicht. Jemand, der nie eine Depression oder sonstige psychische Krankheiten hatte, kann dieses Gefühl nicht verstehen.
Die Leute versuchen uns immer zu verstehen, aber das können sie nicht. Denn es geht nicht darum, ob ihr uns versteht, sondern ob ihr Verständnis für uns habt. Das ist, finde ich, das Wichtigste.
Wir fühlen uns nicht ernst genommen, wenn man unsere Krankheit versucht herunterzuspielen oder es runterzureden. Verletzt uns das. Besonders schmerzen diese Aussagen von den Leuten, wo man dachte, die halten zu einem, würden einen verstehen und unterstützen. Und dann kommt die große Enttäuschung, man hat sich geirrt. Beispiele gefällig?
Kopf hoch.
Nicht hängen lassen.
Reingesteigert.
War auch schon mal schlecht drauf.
Musst nur positiv denken.
In den Hintern treten.
Früher gab es das auch nicht.
Modekrankheit.
Also, Bullshit hilft nichts. Wir brauchen Verständnis und das wollen wir mit diesem Podcast wecken.
Wie es ist, von Depressionen bestimmt zu werden. Ich stehe auf. Das ist schon eine Leistung, auf die ich stolz sein kann. Denn eine Depression schubst mich in einen eiskalten Sumpf, in dem Freude, Spaß, Liebe und Willen ertrinken. Wenn ich eine Depression personifizieren würde, dann bedroht sie mich und ich bin kein lebendiger Mensch mehr. Meine Haut ist bloß eine Hülle, gefüllt von stinkenden Atem der Depression. Man kann mich berühren, meine Haut anfassen, aber fühlen kann ich nichts mehr. Ich lebe ohne Gefühle, ohne Gedanken. Mein Kopf ist leer, ich bin nicht in der Lage, mir etwas zu behalten. Denn auf einmal ist alles irrelevant. Jeder Versuch, etwas zu unternehmen, kostet so viel Lebensenergie, dass allein der Gang zur Toilette zu viel von mir verlangt. Außerdem habe ich keinen Hunger. Damit meine ich nicht Appetit, sondern absolut keinen Drang, etwas Nahrhaftes zu mir zu nehmen. Mein Körper ist bedeutungslos. Die Depression stiehlt mir mein Hungergefühl. So gut auch mein Lieblingsgericht schmeckt, die Depression frisst meine Lust am Leben.
Mein Leben am Limit, mein Glück ist im Unglück. Mein Herz ist gebrochen, meine Gefühle sind geraubt. Meine Gedanken ein Sturm, meine Energie ist verbraucht. Mein Körper ist vernarbt, meine Stimme ist verstummt. Meine Augen sind kalt, meine Flügel sind gebrochen, meine Welt ist untergegangen.
So hat es bei mir mit den Depressionen angefangen. Ich habe mich immer wertloser gefühlt. Ich konnte mich immer weniger leiden. Und da ich mich irgendwann einfach nur noch gehasst habe, konnte ich mir nicht vorstellen, dass mich irgendjemand auf dieser Welt nicht hassen, geschweige denn mögen könnte. Ich verlor auch immer mehr die Freude an Dingen, in denen ich früher Erfüllung fand. Ich konnte mich einfach nicht mehr so freuen, um mit diesen immer schlimmer werdenden Gefühlen umzugehen, habe ich so ziemlich alles versucht. Erst hat sich nur mein Musikgeschmack verändert. Ich habe versucht, mit lautem Rock oder mit Metal-Musik die Gedanken in meinem Kopf still zu bekommen. Irgendwann kam dann der Alkohol, das Rauchen und das selbstverletzende Verhalten. Während diesem ganzen Prozess habe ich mir immer größte Mühe gegeben, all das, was in mir vor sich ging, so gut wie möglich vor meinen Mitmenschen zu verstecken, da ich Angst hatte, dass ich nur auf Unverständnis und Ablehnung stoßen würde, wenn ich mich jemandem öffnen würde. Als ich dann begann, mich mit dem Thema Depression in Bezug auf meine persönliche Situation zu beschäftigen, war es eigentlich schon zu spät, da ich nicht mehr die Kraft hatte, mich so weit jemandem mitzuteilen, dass man mir hätte helfen können. Es blieb der Weg in die Klinik, um meine Erkrankung anzugehen. Der wohl größte Verlust ist wahrscheinlich mein eigener. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin, was ich hier tue und wohin das Ganze führen soll. Ich bin nicht mehr die Person, die ich früher mal war. Ich habe mich selbst verloren, wenn man das so sagen kann. Von meinem damaligen Ich ist nur sehr wenig bis gar nichts geblieben. Ich habe mal gelesen, den größten Verlust, den ein Mensch erleiden kann, ist sein eigener. Dies kann ich nur bestätigen. Was ist das Leben schon, wenn man nicht weiß, wozu und warum man lebt? Genau, es ist schlicht und ergreifend kein Leben. Ich kann nicht mal genau sagen, wann ich mich verloren habe. Es war so im Laufe der Zeit, denke ich. Aber ja, mein größter Verlust war wahrscheinlich mein eigener.
Ich kann nicht mehr. Gefühl, das mit den Worten "es wird wieder" oder "Kopf hoch" nicht weggeht. Dieses Gefühl, nicht mehr zu können, keine Kraft mehr zu haben, ist oft Tage, Wochen oder Monate, in meinem Fall Jahre da. Man hat einfach keine Kraft mehr. Und da helfen Worte nun mal nicht. Es ist nicht böse gemeint, aber so ist es nun mal. Ihr müsst das akzeptieren, ob ihr wollt oder nicht.
Immer dieser kalte Wind, das stetige Zwielicht macht mich blind und alle Geräusche machen mich taub. Alles besteht nur noch aus Staub, mein Körper voller Narben, im einsamen Wald höre ich die Raben. Mein Leben spiegelt sich im Messer, warum wird es nicht besser? Mein Leben ist mir egal, nichts, was ich nehme, ist legal. Es gibt niemanden, der es rafft, mir fehlt alle Kraft.
Herr Staska, schildern Sie doch mal als Kliniklehrer die Möglichkeiten, die Schulen haben, um Jugendliche während einer Depressionsphase schulisch zu fördern.
Ja, Schule und Depression. Um es klar zu sagen, also ein depressives Kind ist nicht faul, ist nicht aggressiv oder unerträglich, weil es so sein will. Ein depressives Kind ist krank, braucht Hilfe und ein depressives Kind ist kein Grund, an elterlichen Fähigkeiten zu zweifeln. Aber ein depressives Kind ist ein Grund, fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Schule ist der Ort der Öffentlichkeit und dort kann man eine Depression erkennen. Der Lehrer hat eine einzigartige Verbindung zu seinen Schülern und kann eine Depression und die aktuelle derzeitige Situation eines Schülers durch ganz einfache Nachfragen explorieren. Dazu ist aufmerksames Zuhören wichtig und vor allen Dingen bei Vermutung einer Depression sollte man den sogenannten 6-Monats-Vergleich anstellen. Nämlich gucken, wie hat sich dieser Schüler oder diese Schülerin innerhalb von 6 Monaten verändert. Weil eine Depression wird nämlich häufig versteckt. Der Lehrer oder die Lehrerin sollte also sensibel sein für verbale oder auch nicht verbale Hinweise. Das können psychologische Symptome sein, wie ist das mit dem Denken, wie fühlt er sich oder sie, wie ist die Motivation. Das können physische Symptome sein. Sowas wie Kopf-, Bauch- oder Rückenschmerzen, die verstärkt auftreten. Oder auch auf der Verhaltensebene Symptome, nämlich wie interagieren diese körperlichen und die psychologischen Symptome miteinander. Das sind Alarmzeichen, die man erkennen kann. Das bedeutet für den Lehrer, der soll diese Situation mal gründlich explorieren. Er soll Zugang zu professioneller Hilfe erleichtern. Aber Achtung, Lehrer sind keine Behandler. Lehrer erstellen auch keine Diagnosen. Lehrer sind keine Ersatzeltern und Lehrer können auch nicht alle Probleme lösen. Und Lehrer können auch kein Kind zu irgendeiner Zusammenarbeit zwingen. Aber, und das ist das Wichtigste, Lehrer sind als Vertrauensperson von absolut unschätzbarem Wert. Es gilt also in der Schule wahrnehmen, Ansprechpartner sein und professionelle Hilfe vermitteln. Es ist klar geworden aus den Texten, Aufmunterung wie, ach komm, jetzt, das wird schon wieder, das ist kontraproduktiv, das bringt nichts. Denn das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das Können, sind bei depressiven Schülerinnen und Schülern eingeschränkt. Und hier gilt es, einfach diesen Kreislauf von Versagensgefühlen, von negativen Rückmeldungen und bei Lern- und Leistungsschwierigkeiten, die dann auftreten, zu unterbrechen. Dazu gibt es ganz viele Möglichkeiten in der Schule, nämlich den sogenannten Nachteilsausgleich. Also man kann zum Beispiel wirklich depressiven Kindern und Jugendlichen Aufgaben ohne Zeitdruck anbieten, Freiarbeit einräumen. Man kann die Lernziele wirklich anpassen, ihnen vielleicht Sonderaufgaben geben, die was Besonderes betonen, zum Beispiel ihre Stärken und vor allen Dingen dann die Misserfolge auch minimieren. Entspannungsübungen können in der Schule durchgeführt werden. Wichtig ist auch, depressive Kinder und Jugendliche in den Klassenverband zu integrieren, also irgendwelche Interaktionsmöglichkeiten. Kreatives, alles Kreative oder Sportliche oder Gestalterische, wo sich depressive Kinder und Jugendliche ausdrucken können, sind natürlich positiv. Und insgesamt ist natürlich ein positives Klassen- und Schulklima unabdingbar. Das wäre das Wichtigste. So, dann gibt es noch ein paar Tipps für den Umgang. Also, liebe Lehrer, akzeptieren Sie die Depression als Erkrankung. Binden Sie betroffene Schüler und Schülerinnen ein und loben Sie kleine und allerkleinste Erfolge. Weil Lehrer und Lehrerinnen sind, und das wiederhole ich gerne noch einmal, keine Behandler, aber als Vertrauenspersonen von unschätzbarem Wert.
Corona, Quarantäne, Pandemie, Lockdown. Ich kann diese Wörter wirklich nicht mehr hören. Wie gut für einen, dass man sie ununterbrochen, ständig und überall hört. Zum ersten Mal hörte ich von den oberen Begriffen in den Nachrichten. Februar 2020, also schon ein gutes Jahr her. Obwohl man bei mir keineswegs von gut reden kann. Nein, dies war wahrscheinlich sogar das Schlimmste in meinen jungen 16 Jahren. Am Anfang hat sich niemand groß Gedanken gemacht. Auch ich nicht. China ist eben ganz schön weit weg, anscheinend nicht weit genug. Erst als die Fälle auch in Italien und Deutschland auftreten, bekomme ich etwas Angst, obwohl ich das alles gar nicht richtig einzuschätzen weiß. Wie auch, eine weltweite Pandemie ist schon ziemlich lange her. Plötzlich ist es März, mein Praktikum wird abgebrochen, jeder wird in Quarantäne gesteckt. Ja, das ist wieder dieses blöde Wort, zumindest für mich blöd. Für meine Freundinnen ist es die perfekte Gelegenheit, neue Sprachen zu lernen, Sport zu machen, zu malen oder die Haare mehrmals zu färben. Alles sehr kreative Sachen. Doch was soll ich mit der ganzen Zeit anfangen? Auch etwas malen? Oder doch Spanisch lernen? Die Aufgaben aus der Schule zu erledigen wäre auch keine schlechte Idee. Leider fehlt mir für alles die Motivation. Ich bin frustriert, traurig und vor allem verzweifelt. Breche von diesen Gefühlen überwältigt von meiner Mom in Tränen aus. Es ist schwer zu erklären, wie es sich anfühlt, keine Motivation zu haben und sie auch nirgends zu finden. Das Einzige, was ich finden kann, ist mein Bett und jede Menge an Gedanken, die einen immer tiefer in die Matratze des Bettes sinken lassen. Struktur im Alltag, Fehlanzeige bei mir. Ich schlafe so lange ich kann, bin wütend, wenn es noch nicht 12 Uhr ist, gehe dann natürlich zuerst an mein Handy, um mir völlig frustriert die ganzen Stories der hochmotivierten, perfekten Influencer anzugucken. Ich weiß, einen besseren Start in den Tag kann man sich kaum vorstellen. Und ehe man sich versieht, ist es Abend und das Einzige, was man den ganzen Tag gemacht hat, war schlafen, Handy, einen kleinen Spaziergang, um sich ein gutes Gewissen zu machen, dann wieder Handy, schlafen und ganz viel nachdenken. Jeden verdammten Tag. Es ist extrem trostlos und mir fehlt vom Kopf her jede Energie. Meine Gedanken sind unbarmherzig und ich ziehe mich immer tiefer runter. In ein dunkles, isoliertes Loch in meinem Bett. Und egal, was ich versuche, ich werde sie nicht los. Kein bisschen. Was man dagegen tun kann? Fragt diese hochmotivierten Influencer. Ich kann es euch nämlich nicht sagen. Genauso wenig, wie uns die Politiker sagen konnten, dass noch eine verdammte zweite Welle kommt und wie es aussieht mit dem Impfstoff. So wie es scheint, ist dies etwas, das die Menschheit noch lange beschäftigen würde. Genau wie ich mich noch lange mit meinen Gedanken beschäftigen muss. Es wird auf jeden Fall beides keine einfache Sache, die man mal so bewältigt. Jedoch macht gegenseitiges Unterstützen und Hoffnung es schon mal ein klein bisschen besser.
Das war's nun mit diesem Podcast. Ich hoffe, diese Variante hat euch auch gefallen. Folgt uns weiter, um nichts zu verpassen. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.